Wer einen chaotischen Gottesdienst oder zerstrittene Christen erlebt hat, fragt sich leicht, wie daraus jemals etwas Herrliches werden soll. Die Bibel malt jedoch ein anderes Bild. Am Ende der Geschichte steht kein Trümmerhaufen, sondern das neue Jerusalem, eine vollendete, glänzende Stadt Gottes, gebaut aus Gold, Perlen und kostbaren Steinen. Auf dem Weg dorthin zeigt Gott schon im Alten Bund, wie er sein Volk formt, geordnet lagernd um das Zelt der Zusammenkunft, als Heer, das für sein Zeugnis kämpft. Hinter den vielen Details verbirgt sich eine Linie, die direkt in das Gemeindeleben und in unser persönliches Leben heute hineinreicht. Von der alten zur neuen Schöpfung, Gottes Ziel, das neue Jerusalem. Wer die Bibel als Ganzes liest, entdeckt keinen Flickenteppich einzelner Geschichten, sondern eine große Bewegung, von der alten Schöpfung zur neuen Schöpfung, von 1. Mose bis zur Offenbarung, vom ersten Garten bis zur Stadt aus Gott. Am Anfang schafft Gott Himmel und Erde, formt den Menschen aus Staub, stellt ihn in eine gute, aber verletzliche Ordnung hinein. Diese alte Schöpfung trägt von Beginn an die Spur der Vergänglichkeit in sich, sie kann fallen, sie kann verdirbt werden. Doch mitten in dieser gefährdeten Welt setzt Gott seine Ökonomie in Gang, er ruft, er sichtet, er richtet und erbaut neu. Abraham, Israel, die Könige, die Propheten, das sind nicht isolierte Episoden, sondern Stationen auf einem Weg, auf dem Gott sich in Geduld ein Volk schafft, das mehr ist als nur eine restaurierte Version des Alten. All diese Gläubigen werden, nachdem sie errettet, geheiligt, erneuert, verwandelt und dem Bild Christi gleichförmig gemacht worden sind, verherrlicht werden. In dieser Verherrlichung wird die Wirklichkeit des neuen Jerusalem als der Abschluss von Gottes Werk in seiner neutestamentlichen Ökonomie der neuen Schöpfung in der alten Schöpfung zu sehen sein. Gott wird 4 Zeitalter darauf verwenden, seine neue Schöpfung aus der alten Schöpfung herauszuwirken. Schließlich wird Gottes Werk der neuen Schöpfung in einer einzigen Entität gipfeln, dem neuen Jerusalem. Entscheidend wird diese Bewegung, als Gott in Christus selbst in die alte Schöpfung eintritt. In der Menschwerdung nimmt der Sohn das alte Fleisch an, in Kreuz und Auferstehung trägt er die alte Schöpfung durch Gericht hindurch, um mitten aus ihr etwas Neues hervorzubringen. Paulus fasst das schlicht zusammen: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Dieses Neue beginnt verborgen, unspektakulär, ein neues Herz, ein erneuerter Geist, eine andere Beziehung zu Gott. Aber Gottes Ziel ist größer als einzelne erneuerte Personen. Er arbeitet durch die Zeiten, um eine neue Menschheit zu formen, die seiner Natur entspricht, seinem Sohn ähnlich ist und ihn gemeinsam ausdrückt. Je weiter die Schrift voranschreitet, desto klarer wird, dass Gottes neue Schöpfung nicht in einer unsichtbaren Innerlichkeit endet. In der Gemeinde nimmt das neue Gestalt an, Menschen werden gerettet, geheiligt, erneuert, verwandelt, dem Bild Christi gleichgestaltet. Im Alltag des Gemeindelebens, mit allen Spannungen und Begrenzungen, beginnt sichtbar zu werden, was Gott seit 1. Mose im Sinn hat. Wenn Gottes Geist einen Menschen vom Eigenwillen löst, wenn Versöhnung geschieht, wo Trennung war, wenn jemand lernt, nicht aus verletztem Stolz, sondern aus Christus zu handeln, dann wachsen unsichtbar Gold, Perlen und kostbare Steine heran. Gold steht für die göttliche Natur, die uns durchdringt, die Perle erzählt von Tod und Auferstehung Christi, durch die unsere Härte in etwas Kostbares verwandelt wird, die Edelsteine deuten auf eine Menschlichkeit hin, die durch Feuer gegangen ist und gerade darin klar und beständig geworden ist. Die Offenbarung beschreibt das Ziel: Den, der überwindet, werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und ich werde auf ihn, den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel von meinem Gott herabkommt, und meinen neuen Namen schreiben. Hier erscheint das neue Jerusalem als das vollendete Werk Gottes, eine Stadt, die nicht aus Beton, sondern aus Menschen besteht, nicht gebaut aus totem Material, sondern aus einer Menschheit, die von Gott durchdrungen ist. Die 12 Tore aus Perlen, die Mauern aus Edelsteinen, die Straße aus reinem Gold sind Bilder für eine Gemeinschaft, in der die ganze Geschichte von Kreuz, Auferstehung und Verwandlung dauerhaft eingeschrieben ist. Was Gott in seiner neutestamentlichen Ökonomie begonnen hat, die neue Schöpfung in der alten, steht hier wie ein fertiges Bauwerk vor Augen. Daher, wenn jemand in Christus ist, eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Den, der überwindet, werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird auf keinen Fall mehr hinausgehen, und ich werde auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das aus dem Himmel von meinem Gott herabkommt, und meinen neuen Namen. Im Licht dieser großen Linie gewinnt das persönliche Glaubensleben Weite, eigene Brüche, ungelöste Spannungen im Gemeindeleben und der Eindruck, dass so vieles fragmentarisch bleibt, verlieren ihre absolute Schwere. Sie stehen unter einem größeren Vorzeichen, Gott ist dabei, mitten in der alten Schöpfung eine neue hervorzubringen, und er verliert dabei keinen seiner Wege. Die Hoffnung des neuen Jerusalem lädt ein, das kleine und oft unscheinbare ernst zu nehmen, den praktischen Gehorsam, das stille Ausharren, die unspektakuläre Treue, weil Gott gerade daraus die Substanz der kommenden Stadt formt. So kann das heute, bei allen Schatten, zu einem Ort werden, an dem die zukünftige Herrlichkeit schon leise aufzugehen beginnt. Geordnetes Lager, Gottes Heer nach seiner Anordnung. Das Lager Israels in der Wüste wirkt auf den ersten Blick wie eine logistische Notwendigkeit, viele Menschen, viel Platz, also Ordnung. Die Zahlen und Details in 4. Mose lassen jedoch erahnen, dass Gott mehr im Sinn hat als nur ein funktionierendes Wüstencamp. 4 Lager, je 3 Stämme, geordnet um die Mitte, jeder, bei seiner Abteilung, bei den Zeichen ihrer Vaterhäuser, rings um das Zelt der Begegnung her, gegenüber sollen sie lagern. Die Stämme bekamen Standarten und Zeichen, sichtbare Kennzeichen ihrer Zugehörigkeit, und der Text betont, es war Gottes Anordnung, nicht menschliche Wahl. Wer im Haus Rubens geboren war, stand unter Rubens Banner, niemand ordnete sich nach Sympathie einem anderen Stamm zu. Hinter dieser äußerlich strengen Struktur steht eine geistliche Einsicht, Gottes Volk ist nicht ein loses Netzwerk hochmotivierter Einzelner, sondern ein von ihm geordnetes Heer, in dem Berufung und Platz geschenkt bleiben, nicht Ergebnis eigener Selbstverwirklichung. Dass jedermann unter der Standarte seines Vaterhauses lagerte, zeigt, dass die Stämme nicht nach persönlicher Wahl oder Vorliebe, sondern nach Gottes Anordnung und Einteilung aufgestellt wurden. War ein Israelit im Haus Rubens geboren, musste er beim Stamm Ruben lagern und unter dessen Standarte stehen, er konnte nicht beim Stamm Juda oder einem anderen Stamm lagern. Wir müssen heute lernen, nicht unseren eigenen Neigungen zu folgen, sondern uns nach Gottes Ordnung und Einteilung zu richten. Auch die Reihenfolge der Lager legt dies nahe. Natürlich wäre es denkbar gewesen, die Stämme nach der Geburtsfolge aufzustellen. Stattdessen tritt Juda an die Spitze, Ruben verliert den Vorrang. 1. Mose 49 eröffnet diesen Hintergrund, Ruben, mein Erstgeborener bist du, meine Kraft. Vorrang an Würde und Vorrang an Kraft. Du bist brodelnd wie Wasser, du wirst nicht den Vorrang haben. Die Unbeständigkeit des Erstgeborenen, sein Übergriff auf das Bett des Vaters, hat Folgen für seine Stellung im Volk. Juda hingegen hört die Worte, Juda, dich, deine Brüder werden dich preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Juda, der bei Lea einfach, diesmal will ich Jehova preisen, heißt, wächst prophetisch zum Löwen heran, der den Kampf anführt und in Christus, dem Löwen aus dem Stamm Juda, seine Erfüllung findet. Gottes Ordnung im Lager spiegelt also seine heilige Bewertung wider, sie erhebt nicht, wen Menschen natürlich bevorzugen würden, sondern wen er in seiner Weisheit an die Spitze stellt. Am anderen Ende des Lagers steht Daniel, auch hier ist die äußere Position ein Zeichen innerer Realität. Über Daniel heißt es, Daniel wird eine Schlange am Weg sein, eine Hornviper am Pfad, die das Pferd in die Fersen beißt, so dass sein Reiter rücklings fällt. Später führt gerade Daniel das Volk in einen Ersatzgottesdienst, stellt ein goldenes Kalb auf und macht damit das, was Gott in seiner Mitte gesetzt hat, unsichtbar. Dass ein solcher Stamm zwar im Lager bleibt, aber nicht den Zug anführt, macht deutlich, Gottes Ordnung toleriert zwar vieles, sie krönt es aber nicht. Sein Heer ist real, nicht ideal, es besteht aus Stämmen mit sehr unterschiedlichen Geschichten, und doch ordnet er sie so an, dass sein Zeugnis geschützt bleibt und der Kampf in die richtige Richtung geführt wird. Übertragen auf das heutige Gemeindeleben bleibt dieses Bild herausfordernd. In einer Zeit, in der Wahlmöglichkeiten hochgeschätzt werden, wirkt die Vorstellung, nicht einfach nach Neigung, Begabung oder persönlicher Chemie seinen Platz zu bestimmen, irritierend. Und doch wohnt gerade darin eine besondere Freiheit. Wenn Platz und Aufgabe letztlich Geschenk sind, gewinnt das Dasein in der Gemeinde einen anderen Klang, man muss sich nicht ständig selbst inszenieren oder rechtfertigen, man darf seine Herkunft, seine Standarte, annehmen und zugleich wissen, dass Gott einen dort, wo er einen hinstellt, in sein Heer einfügt. Selbst Spannungen zwischen Stämmen mit unterschiedlicher Prägung, Persönlichkeit oder Geschichte verlieren etwas von ihrer bedrohlichen Schwere, wenn sie in diesem größeren Zusammenhang gesehen werden. Niemand muss der Erstgeborene bleiben, um wichtig zu sein, niemand wird durch Vergangenheit für immer disqualifiziert, und doch nimmt Gott den Ernst der Geschichte ernst. Die Söhne Israel sollen lagern, jeder bei seiner Abteilung, bei den Zeichen ihrer Vaterhäuser, rings um das Zelt der Begegnung her, gegenüber sollen sie lagern. Juda, dich, deine Brüder werden dich preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein, vor dir werden sich die Söhne deines Vaters verneigen. In der Perspektive des geordneten Lagers wird Zugehörigkeit neu erfahrbar, nicht als selbstgewählte Bühne, sondern als von Gott geschenkter Platz im Heer seiner Erlösten. Die eigenen Grenzen, die manchmal so schmerzhaft spürbare Andersartigkeit gegenüber anderen Gliedern des Leibes und die Enttäuschung darüber, nicht dort zu stehen, wo man sich selbst gern sähe, werden dadurch nicht einfach weggenommen, aber sie stehen vor dem Hintergrund einer Ordnung, in der Gott selbst der Zuordnende ist. Diese Einsicht kann sanft machen, gegenüber sich selbst, weil man sich nicht mehr unablässig beweisen muss, und gegenüber anderen, deren Standarte man vielleicht nie gewählt hätte, deren Platz aber von demselben Gott bestimmt ist. So wird das Gemeindeleben, bei allen Unterschieden und Spannungen, zu einem Raum, in dem Gottes Heer bereits sichtbar wird, unscheinbar, angefochten, aber von ihm geordnet. Christus und das Zeugnis Gottes im Zentrum, Hoffnung mitten im Chaos. Im Zentrum des israelitischen Lagers stand das Zelt der Zusammenkunft, äußerlich eine transportable Konstruktion aus Holz, Stoffen und Metall, innerlich der Ort der Gegenwart Gottes. Die Stämme lagerten rings um das Zelt der Begegnung her, gegenüber, ihre Zelte waren auf die Mitte hin ausgerichtet. Diese Mitte war nicht abstrakt, sie war sichtbar, der Brandopferaltar im Vorhof, das Heiligtum mit Leuchter, Schaubrauten und Räucheraltar, das Allerheiligste mit der Bundeslade. In diese Lade sollte Mose nach Gottes Wort etwas legen, in die Lade aber liege das Zeugnis, das ich dir geben werde. Dieses Zeugnis, die Gesetzestafeln, ist mehr als ein Kodex, es ist wie ein Porträt Gottes, ein geformter Ausdruck seines Wesens. In der Lade, verborgen und doch bestimmend, liegt also das, was Gott über sich selbst sagt. Damit wird die Bundeslade zum Sinnbild Christi, er ist das lebendige Zeugnis Gottes, in dem sichtbar wird, wie Gott denkt, liebt, handelt. Alle Kinder Israels lagerten dem Zelt der Zusammenkunft gegenüber, das Zeugnis Gottes bildete ihr einziges Zentrum und Ziel. Die Lade im Zelt der Zusammenkunft war dieses Zeugnis Gottes, in die Lade aber liege das Zeugnis, das ich dir geben werde. Das Gesetz ist ein Abbild Gottes, es weist auf Christus als das Zeugnis Gottes hin und offenbart, was Gott ist. Deshalb war die Lade im Zelt der Zusammenkunft, als Sinnbild Christi, als Verkörperung Gottes, das Zentrum des Volkes Gottes, das unterwegs war und um sein Zeugnis kämpfte. Dass das Lager sich um diese Mitte ordnet, ist nicht nur Pragmatismus, sondern Theologie im Raum. Israel soll nicht um einen charismatischen Führer kreisen, nicht um Erfolg, nicht um militärische Stärke, sondern um das Zeugnis Gottes. Wenn die Wolke aufbricht, bricht das Zelt auf, wenn die Wolke sich niederlässt, kommt das Lager zur Ruhe. Die Bewegungen des Volkes sind an die Bewegungen Gottes gebunden. Gerade so wird Israel zu einem Heer, das nicht aus eigenem Antrieb kämpft, sondern im Gefolge dessen, der in seiner Heiligkeit und Treue mitten unter ihnen wohnt. Man könnte sagen, das Volk lernt, nicht um seine eigenen Sorgen, Verletzungen oder Strategien zu kreisen, sondern gemeinsam auf den zu schauen, der im Allerheiligsten verborgen ist und doch die Mitte aller Wege bildet. Übertragen auf das Gemeindeleben heute gewinnt dieses Bild eine scharfe Aktualität. Auch hier ist vieles ringsherum, organisatorische Notwendigkeiten, menschliche Beziehungen, Konflikte, persönliche Erwartungen. Sie alle haben ihr Gewicht und lassen sich nicht einfach übergehen. Doch wenn sie zum Mittelpunkt werden, verliert die Gemeinde ihre Gestalt, sie wird dann ein Verein, ein Beziehungsnetz, ein Projekt, aber nicht mehr das Heer, das um das Zeugnis Gottes gelagert ist. Christus als die Verkörperung Gottes, der, in dem das Gesetz nicht mehr Stein, sondern Herz geworden ist, ist die Lade, um die herum Gemeinde gebaut wird. Wo sein Wort, sein Wesen, seine Gegenwart zur Mitte werden, ordnen sich andere Dinge neu, oft schmerzhaft, aber heilend. Manches, das scheinbar unentbehrlich war, tritt zurück, anderes, unscheinbares Treusein gewinnt auf einmal ein Gewicht, das vorher verborgen war. In dieser Perspektive erscheinen auch die Spannungen, von denen das Neue Testament und die eigene Erfahrung berichten, in einem neuen Licht. Jesus spricht von Unkraut im Weizenfeld, von Sauerteig im Teig, von einem Baum, der größer wird, als es gut ist. Gemeindeleitung kennt Kopfschmerzen, Enttäuschung über Unreife, die Müdigkeit angesichts von Konflikten. Doch das Zelt der Zusammenkunft bleibt inmitten dieses Chaos stehen. Die Lade wird nicht ausgeräumt, weil das Volk wankelmütig ist, das Zeugnis Gottes wird nicht zurückgenommen, weil der Alltag schwerfällt. Im Gegenteil, gerade im Aushalten dieser Spannung, im Bleiben bei der Mitte, während ringsum vieles unfertig bleibt, wächst die Substanz des Neuen. Die Offenbarung zeichnet dies in zwei Perspektiven. Im tausendjährigen Königreich erscheint das neue Jerusalem als besondere Belohnung für die Überwinder, als Stadt, in der die Treue inmitten der Unordnung geehrt wird. In der neuen Schöpfung wird dieselbe Stadt zum ewigen Teil aller Erlösten. Das, was heute verborgen zwischen Zeltleinen und Wüstensand gelebt wird, wird dann öffentlich und unumkehrbar Gestalt gewinnen. Die Söhne Israel sollen lagern, jeder bei seiner Abteilung, bei den Zeichen ihrer Vaterhäuser, rings um das Zelt der Begegnung her, gegenüber sollen sie lagern. In die Lade aber lege das Zeugnis, das ich dir geben werde. Wer Christus als lebendige Mitte betrachtet, gewinnt einen anderen Blick auf das eigene Leben und die Gemeinde. Die vielen Ränder, an denen es zieht und zehrt, Konflikte, Sorgen, persönliche Fragen, verlieren nicht ihre Realität, aber sie verlieren das Recht, das Ganze zu definieren. In der Ausrichtung auf das Zelt der Zusammenkunft, auf das Zeugnis Gottes in Christus, entsteht ein leiser, aber tragfähiger Trost. Gott hat seine Mitte nicht geräumt, er ist nicht aus dem Lager geflohen. Er bleibt und er führt, bis die Stadt, die er seit jeher im Sinn hat, sichtbar wird. Diese Gewissheit kann zu einer inneren Gelassenheit werden, die nicht resigniert, sondern beharrlich, manchmal auch gegen den Augenschein, an Gottes ordnender Gegenwart festhält. Herr Jesus Christus, du siehst das Chaos in dieser Welt, die Unordnung in deinem Volk und auch die Mischung in unserem eigenen Herzen, und doch verfolgst du treu dein Ziel, uns in deinem Bild zu verherrlichen und als neues Jerusalem vor dich hinzustellen. Danke, dass du uns nicht nach unserer Laune ordnest, sondern nach deiner weisen und liebevollen Anordnung in dein Heer stellst und uns um dein Zeugnis versammelst. Stärke in uns die Gewissheit, dass dein Werk an uns und an der Gemeinde stärker ist als jedes Unkraut, jeder Sauerteig und jeder Schein des großen Baumes, und dass dein Gold, deine Perlen und deine kostbaren Steine in uns wachsen und zunehmen. Lass unser Herz neu von deiner Mitte angezogen werden, damit wir in Hoffnung und stiller Treue weitergehen, bis du deine gute Absicht vollendet hast und wir im Licht des neuen Jerusalem stehen. Bewahre uns in deiner Gnade und erfülle uns mit dem Frieden deines Reiches, der über alle unsere Begrenzungen hinausreicht. Amen.